Ich darf uns heute gemeinsam, oder ich darf heute mit uns gemeinsam so einen Text uns anschauen, und ich kann dir ehrlich sagen, das ist heute so richtig eine Herzenspredigt von mir, okay? Das ist so eine Geschichte, die mich begeistert, die mich motiviert, über die ich immer wieder nachgedacht habe, und ich freue mich, dass ich die mit euch ein bisschen teilen darf und euch damit hineinnehmen darf. Es geht um einen Mann, wir kennen seinen Namen aus der Bibel heraus erstmal nicht, wir geben ihm gleich noch einen Namen, ja? Und wir lesen gar nicht so viel von ihm, aber das, was wir lesen, kombiniert mit dem, was wir vielleicht wissen könnten, ist unglaublich stark. Wir lesen zusammen in Matthäus 8, 1 bis 3. Da heißt es: Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. So, die Stelle, Jesus kam gerade vom Berg. Es ist nicht einfach irgendwas, woher er kommt, sondern er kommt gerade, er hat gerade die Bergpredigt gehalten, okay? Also so die bedeutendste Predigt wahrscheinlich der Weltgeschichte, ja? Sowas wie halte die andere Wange hin und so. Das sind diese Gedanken, die über Jahrhunderte, über Tausende geprägt haben. Die sind hier in dieser Predigt irgendwo, ja, rausgebracht worden. Also eine starke, starke Message. Und er steigt jetzt gerade von diesem Berg wieder runter, ja, und die Menschenmenge hinter ihm her. Und dann kommt ein Kranker, das ist ja eigentlich mal nichts Ungewöhnliches. Zu Jesus kommen ja dauernd irgendwelche Kranken. Aber er ist nicht nur irgendwie krank, sondern er ist aussätzig. So, und Aussatz ist in der damaligen Zeit eine besondere Krankheit, muss man wissen. Aussatz, also ist erstmal eine ansteckende Hautkrankheit. Man konnte sie auch nicht ganz einordnen, ja, also auf jeden Fall verfaulen dabei gewisse Gliedmaßen. Füße und Hände zuerst mal und dann irgendwann auch das Gesicht und so. Je nachdem eben, was das für eine Art ist, aber ja. Und bei dieser Art, die da im Nahen Osten besonders verbreitet war, da sind zuerst mal die Nerven abgestorben. Und dadurch hat man natürlich irgendwo das auch gar nicht wirklich gemerkt, ja, wenn da irgendwie was abgestorben ist, man hat sich schnell verletzt und so. Und die Menschen haben sich richtig gefürchtet vor diesem Aussatz. Sie haben einen weiten Bogen um diesen Aussatz gemacht. Und wenn jetzt jemand aussätzig war, dann hat man ihn daran erkannt, dass er seine Haare hat lang wachsen lassen und sein Bart lang wachsen lassen. Wenn er irgendwo nach draußen gegangen ist, musste er sich sein Gesicht verhüllen und er musste rufen, unrein, unrein, damit jeder weiß, okay, da kommt einer schnell aus dem Weg, ja. Hatte so eine Rassel noch oder so ein Teil, wo er richtig auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja. Stell dir mal vor, immer wenn du durch die Gegend läufst, musst du jedem von schon nach Weitem rufen, hey Leute, es stimmt mit mir was nicht, bitte haltet Abstand von mir. Ja. Und jetzt sehen wir in dieser Stelle so einen dieser Aussätzigen. Und lass mich mal heute versuchen, ein bisschen diese Geschichte zu rekonstruieren. Ja. Vielleicht geben wir dem mal einen Namen, diesem Kerl in dieser Geschichte, nennen wir ihn mal Daniel. So, und Daniel war, wie wahrscheinlich alle, oder ja, wie eben alle anderen in dieser Zeit auch, das war ganz klar, war man verheiratet, hatte Kinder, ja. Und wahrscheinlich hatte er irgendeinen handwerklichen Beruf oder so, sagen wir mal, er war Handwerker, ja. Er war Zimmermann und im Endeffekt hatte er wahrscheinlich ein genauso normales Leben wie du und ich, ja. Er hat morgen angefangen zu arbeiten, ist nach Hause gekommen, hat seine Kinder umarmt, hat sich mit Freunden getroffen und es war einfach ein normales Leben, ja, und ein schönes Leben. Und dann kommt irgendwann der Tag, da merkt er, ich kann meine Hand nicht mehr, irgendwas ist da taub, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und in ihm steigt so eine Vorahnung hoch, er will es gar nicht denken, ja. Aber als er dann beim nächsten Mal sich das Gesicht waschen will, merkt er, hey, das Wasser hat sich rot verfärbt und er schaut seine Hände an und er merkt, oh Mann, ich könnte Aussatz haben. So, und dann geht da ein Prozedere in Gang, ja, in dieser Zeit. Man ist zum Priester gegangen, der musste das bestätigen und dann hast du den Stempel unrein in deinen Ausweis bekommen, in Anführungszeichen, ja. Und dann hat es folgendermaßen ausgesehen: Daniel ist nach Hause gekommen, er hat das letzte Mal seine Frau umarmt, er hat das letzte Mal seinen Kindern Tschüss gesagt, sie wussten nicht, was macht Papa jetzt, warum geht er, warum will er uns nicht mehr, ja. Und dann geht er mit seinen paar Sachen, die er einfach zusammengepackt hat, verlässt das Haus und kommt nie mehr zurück. So, stell dir das vor, wenn du das plötzlich erkennst, Mist, ich habe Aussatz. Und dann gehst du Und alle deine Träume und alle deine Ziele und dein ganzes Leben zerplatzt plötzlich wie so eine Seifenblase. Du lässt im Endeffekt alle im Stich, alle weinen, aber du kannst nichts dagegen machen. Du hast dein Leben nicht mehr in der Hand. Es ist vorbei. Und Daniel geht an einen Ort außerhalb der Stadt. Da leben schon andere Verstoßene. Das ist dieser Ort, wo alle Menschen einen großen Bogen drum machen. Ein Ort des Schmerzes und des Leids und des Dahinvegetierens. Und man ist eben ausgestoßen von der Gesellschaft. Also manchmal kommen Menschen, die bringen irgendwie was zu essen vorbei, weil sie es ein bisschen gut meinen, stellen es irgendwo in der Nähe ab und gehen dann auch irgendwann wieder. Ab und zu traut er sich vielleicht ein bisschen in die Nähe von seinem Haus, sieht so von Weitem seine Frau, sieht seine Kinder vielleicht irgendwo spielen, vielleicht auch irgendwelche Freunde. Sie sehen ihn nicht, er ist ja verhüllt, sie wissen nicht, wer ist da, aber er sieht sie. Und die Jahre vergehen, und ein Tag sieht aus wie der andere und die Zeit vergeht. Und in Daniels Kopf überlegt er sich, hey, was mache ich? Ja? Ich bin einsam, niemand hat mich berührt seit einer Ewigkeit. Die Krankheit wird immer schlimmer, die Qual wird schlimmer, wird stärker. Was mache ich? Wie kann ich hier irgendwo rauskommen? Und ich kann mir so vorstellen, wie dieser Daniel schon so oft sich überlegt hat, was gibt es noch für eine Chance? Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Und immer wenn er darüber nachdenkt, mal ganz davon abgesehen, dass er wahrscheinlich eh nicht der reichste Mann war, ganz davon abgesehen eben, immer fällt ihm ein, hey, niemand, kein Arzt, niemand kann etwas tun. Es ist unmöglich, da gibt es einfach keine Antwort drauf. Ja? Und ich stelle mir so vor, wie irgendwann so ein Gerücht kommt, so erstmal ganz so, von weit weg her geweht, ja, hey, da ist so ein Mann, der kann heilen und der ruft Menschen in seine Nachfolge. Und er hört dieses Gerücht vielleicht zum ersten Mal und vielleicht sind da so manche Gerüchte immer wieder im Umlauf gewesen, die auch sich so gegenseitig erzählt haben, aber dieses Gerücht nimmt irgendwie zu und es wird stärker und bald redet ganz Syrien über diesen Mann. Und Daniel fasst irgendwo neue Hoffnung. Das ist sein Strohhalm, nach dem er greift, den er packt, wo er sagt, hey, vielleicht ist es meine Chance. Und er weiß, am Schluss gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ sagt, hey, verschwinde, hau ab, ja, du bist ein Aussätziger, bleib weg von mir. Oder es passiert wirklich das Wunder und der Typ sagt, ich will dich heilen. Und so macht sich Daniel auf den Weg. Und auf diesem Weg, die Leute, sie gehen ängstlich zur Seite, er ruft ja auch unrein, er rasselt mit seiner Rassel und die Leute, die zeigen auf ihn und sagen, Abstand, Abstand, ziehen ihre Kinder weg von ihm. Und er geht so seinen Weg und irgendwann sieht er diesen Jesus. Er sieht eine riesen Menschenmenge erstmal mit lauter Leuten, die sich freuen, die begeistert sind, die um diesen einen Mann sich scharen, um diesen Jesus. Ja. Und jetzt kommt plötzlich dieser Daniel, ja. Und dieser Daniel ist so das allerletzte, was die Leute sehen wollen. Die sind gerade voller Freude, voller Begeisterung. Danke für die Bergpredigten. Jetzt kommt dieser Daniel. Und ich kann mir so vorstellen, wisst ihr, wie alle merken, hey, der kommt uns hier zu nahe. Ja, das ist nicht so cool. Ja? Und sie gehen einen Schritt zurück. Sie gehen nochmal einen Schritt zurück und es bildet sich so eine Art Halbkreis und die Leute sind sauer und denken, was will der Typ? Und ich kann mir vorstellen, wie manche so richtig aggro werden, ja, weil was sagt doch das Gesetz, sagt, solche Leute müssen Abstand halten. Sie heben Steine auf und denken, hey, komm nur noch einen Schritt näher, ja, und wir geben dir. Und dann steht dieser Typ da dran und wenn alle anderen einen Schritt zurückgehen, geht Jesus einen Schritt nach vorne. Und die Leute sind total verwirrt, hey, was macht er da? Und dieser Daniel, er tut das, was er sich eben vorgenommen hat, die ganze Zeit auf dem Weg, er schmeißt sich einfach auf seine Knie und er sagt, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Wenn du es willst, dann mach doch, bitte. Und dann rührt Jesus ihn an. Ich weiß nicht, wie das aussah, legt ihm vielleicht eine Hand auf die Schulter oder so. Und das letzte Mal, wo das diesem Daniel passiert ist, zumindest jetzt mal absichtlich bewusst, das war wahrscheinlich seine Frau. Damals, vor Jahren. Aber Jesus rührt ihn an und er sagt, ich will, sei gereinigt. Und dann heißt es sogleich, wurde sein Aussatz gereinigt. Weißt du, ich habe so einen Film, das ist immer einer meiner Lieblingsfilme gewesen, der heißt The Motorcycle Diaries of Che Guevara. Okay? Che Guevara kennt man, haben manche auf ihren T-Shirts oder so. Ja. Und Che Guevara, dieser Film spielt in einer Zeit, in der er noch nicht dieser Revolutionär war und so, sondern wo er gerade in seiner Arzt, in seinem Studium war als Arzt und sich ein Jahr noch Zeit genommen hat mit einem Freund zusammen auf einem Motorrad, ich unterstreiche Motorrad, durch Südamerika zu fahren und da einfach nochmal Dinge zu erleben, ja, und nochmal ein bisschen die Welt zu sehen. Und auf seiner Fahrt kommt er an verschiedene Stationen und entwickelt auch da sein Herz für die Armen, sag ich mal, und für die, ja. Aber er kommt auf jeden Fall irgendwann an den Amazonas. Und am Amazonas, zu dem breitesten Fluss der Welt, ja, da gibt es eine Leprastation, also eine Station für Aussätzige sozusagen. Und auf der einen Seite dieses Flusses ist das Krankenhaus mit denen, die irgendwo noch eine Chance haben und so. Und auf der anderen Seite dieses breitesten Flusses der Welt ist eine Kolonie von denen, die, ja, die eben draußen sind. Ja. Und so er fährt mit einem der Ärzte dann über den Fluss und dann reden sie so ein bisschen und sie ziehen alle Handschuhe an und er fragt, ist das denn notwendig? Und ich meine, klar, das ist eine Zeit, in der natürlich das Ganze schon weiter erforscht war und so. Und man kannte da verschiedene Stadien und so weiter. Und er sagt, nö, in dieser Phase ist es nicht ansteckend. Also, ja, aber wir ziehen die Handschuhe auch an, weil das hier einfach unser Standard so ist, ja. Und er sagt, nö, die ziehe ich nicht an. Und dann kommt er und will jemandem die Hand geben und die machen so, hä, kennt er die Regeln nicht, ja. Und der Arzt sagt dann, ja, egal, gib ihm die Hand so. Und er gibt ihm die Hand und er gewinnt irgendwo ihre Herzen, ja. Und dann feiert er seinen Geburtstag ein paar Wochen später und er feiert den Geburtstag auf der Seite, wo die ganzen Krankenschwestern sind und die Ärzte und eben dieses Krankenhaus. Da feiert er seinen Geburtstag so und so auf lateinamerikanische Art und Weise, ja, gute Tänze und so weiter. Und dann schaut er aber rüber ans andere Ufer und so von Weitem sieht er so ein paar Lichter, ja. Der Amazonas ist sehr, sehr breit, ja. Da sieht er diese Lichter. Und was macht er? Er springt in den Amazonas und er schwimmt, fängt an, durch den Amazonas zu schwimmen, ja, zu dieser Kolonie rüber, der Aussätzigen. Und ich sag mal so, ich würde eigentlich nie in den Amazonas springen, selbst wenn er nur ein Bach wäre, okay? Weil da gibt es ja Piranhas, da gibt es sonst was, also ich würde da eh nicht auf die Idee kommen, okay? Aber der ist nicht nur breit, sondern der ist gefährlich, aber was macht er? Er schwimmt darüber, warum? Weil irgendwo sein Herz ist, hey, das sind Menschen, die habe ich gern und ich will irgendwo diesen Fluss überwinden, um ihnen irgendwo nahe zu kommen. Und sie merken so, da schwimmt irgendwer, ja? Und sie fangen an, so ihn anzufeuern, als sie es checken. Feuern ihn an und ziehen ihn am Schluss raus. Und feiern ihn. Und was macht er denn mit dieser, indem er diesen Fluss überwindet, weißt du, da zeigt er damit, hey, ihr steht auf meiner Stufe. Wir sind gleich. Da gibt es keinen Unterschied zwischen uns, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Große zuerst mal, was Jesus getan hat, indem er diesen Aussätzigen berührt hat, weißt du. Das ist erstmal das eigentlich Große, was Jesus getan hat. Jesus hätte ihn natürlich auch mit einem Wort heilen können, hätte sagen können, hey, du da hinten, zack, sei geheilt, tusch, dann kommt, ja, ihr wisst schon. Und aber er wollte ihn berühren, er wollte ihn anfassen, er wollte viel mehr als nur ihn heilen. Weißt du, das im Alten Testament Aussatz oder auch überhaupt zur Zeit Jesu Aussatz war nicht nur eine äußere Krankheit, sondern Aussatz war ein Zeichen im Endeffekt der Strafe Gottes. Aussatz bedeutete, da ist jemand unrein vor Gott. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ja? Aussatz bedeutet, da ist jemand, der ausgeschlossen werden muss aus der Gemeinschaft Gottes, aus dem Volk Gottes. Und als Jesus kommt und ihn anrührt, sagt er nicht nur, ich will dich heilen, sondern er sagt, hey, ich will dich reinmachen. Ich will dich neu einladen in die Gemeinschaft Gottes. Ich will dich neu aufnehmen in die Familie Gottes. Du darfst wieder mit dabei sein. Du darfst wieder mittendrin sein. Und das ist das, ich will jetzt nicht sagen, die Heilung an sich ist natürlich auch unglaublich wichtig, ja. Aber das ist auch etwas unglaublich Großes, ja, dass Jesus erstmal sagt, hey, du bist mit aufgenommen. Du darfst rein sein. Und Jesus lädt jeden Menschen ein, genau das auch zu erleben, jeden von uns. Wir dürfen kommen und er will uns unsere Sünden vergeben und die Beziehung zu diesem Gott wiederherstellen. Ja? Das ist seine Sehnsucht, deshalb kam er in diese Welt. Das war der eigentliche Grund und alles andere, selbst diese Heilung war eigentlich nur ein Zeichen dafür, hey, ich bin der, in dem Heil ist. Ich bin der, in dem Rettung ist. Ich bin der, in dem Wiederherstellung ist. Und er lädt jeden Menschen ein, selbst die in der jeweiligen Zeit überhaupt nicht ins Bild passen, auch die lädt er ein. Ja? Auch die spricht er an. Und es gibt nur eine Voraussetzung, die der mitbringen muss, der diese Beziehung zu Gott wieder haben will. Das ist nämlich diese Person muss zu ihm kommen, wie diese Aussätzige gekommen ist. Er muss kommen, es ist ein aktiver Schritt. Ich will, ja. Ich will kommen. Der Aussätzige, der hat sich aufgemacht, weil er irgendwo verstanden hat, hey, da ist jemand, der mich heilen will. Da ist jemand, der irgendwo wieder mir einen Neuanfang schenken kann. Der mir ein neues Leben schenken kann. Und ich sag mal so, das war ja keine sichere Sache. Das hätte ja auch schief gehen können. Ja? Das ist ja immer ein Risiko irgendwo, was er macht, oder? Der hätte auch sagen können, nö, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann wäre alles weg gewesen. Die Leute hätten ihn nicht durchlassen können, weil er ein Aussätziger ist. Es wäre alles weg gewesen. Er ist auf Hoffnung hingegangen. Und weißt du, wir machen ja oft so Aufrufe, so Bekehrungsaufrufe, wo wir sagen, ist hier jemand, der Jesus sein Leben geben will? Lass uns alle die Augen schließen. Niemand wird dich sehen. Heb jetzt kurz deine Hand. Okay, ich habe sie gesehen, kannst wieder runternehmen, alles klar. Ja. So, also ist auch alles okay, so. Aber weißt du, wenn ich so vergleiche, ja, das ist jetzt nicht die große Überwindung, das ist erstmal kein Opfer. Aber das, was dieser Aussätzige machen musste, er musste an allen Leuten vorbei. Er musste sich da irgendwo alles Mögliche anhören. Er musste auf Jesus zugehen, während die anderen ihn beschimpfen und vielleicht steinigen wollten. Er musste irgendwo an seine Grenze gehen und nicht nur bei ein paar Leuten, ja, sondern bei einer riesen Menschenmenge. Weißt du, wenn da steht, große Menschenmenge, das steht zum Beispiel auch bei der Speisung der 5000. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder nochmal, ja, dann bist du am Schluss bei 20.000 Menschen, ja, oder 15.000 Menschen. Da musste er durch, ja. Das ist eine Überwindung und er kniet sich da vor allen Leuten hin, bittet Jesus, hey, das ist auch was hat er was mit, also der Typ hat, wie soll ich sagen, das hat viel mit Demut zu tun, ja, dass du dich von einem anderen niederschmeißt und einfach sagst, ich bin fertig. Bei mir, aus mir heraus gibt es nichts. Ich bin, weißt du, was machst du damit? Ich muss mich einem anderen unterwerfen. Das ist eine, sich vor jemandem hinzuknien, ist eine krasse Botschaft, weißt du. Auch wenn wir uns vor Jesus hinknien, das hat ja eine krasse Botschaft, wenn wir das machen im Gebet und so weiter. Aber das war eine Überwindung und ein großer Schritt. Und deshalb komme ich jetzt heute, und jetzt schwenke ich mal um zur Taufe. Okay? So, Taufe. Taufe ist auch eine Überwindung. Ja, vielleicht nicht ganz so groß und nicht ganz so krass wie bei diesem Aussätzigen, aber es ist auch eine Überwindung. Es ist eben mehr als nur, ich heb mal kurz die Hand oder ich entscheide in meinem Herzen was. Sondern es ist ein, ich bekenne mich ganz bewusst zu etwas. Ich unterschreibe irgendwo sozusagen einen Vertrag mit Gott und sage ihm damit, ja, ich will dir treu sein. Und das darf auch jeder hören. Und da kann mich auch jeder im Nachhinein darauf ansprechen. Ja, ich will diesem Jesus treu sein. Da gibt man seine Lebensgeschichte, erzählt man, warum folge ich diesem Jesus. Wir alle dürfen es hören. Wir alle können am Schluss sagen, ja, wir haben das auch gehört. Und man wiederholt in der Taufe irgendwo symbolisch den Tod und die Auferstehung Jesu und sagt damit, hey, stell mich da auch mit drunter. Ich brauche das und ich gehe auch diesen Weg. Den Weg der Welt Gestorbenseins und ein Auftauchen in ein neues Leben mit Jesus. Ja. Das ist diese Message, die in der Taufe steckt. Und ich freue mich ganz arg, dass die Elisa heute diesen Schritt gleich tun wird. Aber ich dachte mir, ich erzähle uns noch eine Geschichte, die, glaube ich, sehr gut zu dem Ganzen passt. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Missionseinsatz. Wir sind durch so Schulen durchgegangen und da waren Leute mit dabei von Jugend mit einer Mission. Und einer von denen, weiß nicht, war der 20, 22, so in die Richtung, der Typ hieß Matthew. Und Matthew haben die zwei vorderen Schneidezähne gefehlt. Ja? Und weißt du, das Problem bei sowas ist ja, du schaust ihn an. Und weißt du, wohin schaust du? Ja, du schaust im Grunde durch seinen Mund, durch in seinen Magen rein, ja. Und du versuchst irgendwie dich so drumherum, wenn du mit ihm redest, ja. Weil du immer denkst, oh Mann, was denkt der jetzt gleich? Ja, der denkt sicherlich, ich schaue da seine Zahnlücke an, ja. Und ich habe ihn auch nicht gefragt oder so, das war mir dann unangenehm. Was ist los mit deinen Zähnen? Weißt du, am Schluss fragt ja immer jeder so einen Mist, gell. Müsste der Hundertste, der wieder fragt, weißt du, der arme Typ hat schon irgendwelche, was ich was für Selbstzweifel, ja. Aber kurz danach waren wir in einem Klassenzimmer und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und er hat gesagt, also ist ein Ami gewesen, aber kam eben aus sozial schwachen Verhältnissen, sag ich mal. Sein Dad, ich weiß nicht genau, was die Sache war, ob er gegangen ist oder ob er gestorben ist. Auf jeden Fall hatte er einen Stiefvater und dieser Stiefvater hat diesen kleinen Matthew aus irgendeinem Grund einfach nicht gemocht, hat ihn gehasst, ja. Warum auch immer. Und er ist hingegangen und hat von seinem Zimmer, von seinem Kinderzimmer die Fenster mit so einer schwarzen Folie dicht gemacht. Und er hat ihm dann immer so zu, einfach so das Essen und das Trinken einfach so reingeschoben in den Raum, irgendwie wie so ein Fressnapf. Und er musste sich dahin tasten in der Dunkelheit und musste daraus trinken und essen. Und irgendwann war der Stiefvater an einem Tag so wütend, dass er so einen Gummihammer, so einen Hartgummihammer genommen hat und ihm einfach ins Gesicht geschlagen hat, ja. Und seit dieser Zeit hat Matthew seine zwei vorderen Schneidezähne nicht mehr. Konnte sich's dann auch nicht irgendwie machen lassen oder keine Ahnung, ist halt nicht gemacht worden. Und dann sagt dieser Typ folgenden Satz, hör gut zu. Er sagt, obwohl es um mich rum immer so dunkel war, war es in meinem Herzen doch immer so hell. Weil ich habe als kleines Kind schon diesen Jesus kennengelernt gehabt. Und ich wusste immer, ich habe einen Vater, meinen Vater im Himmel, der ist immer für mich da. Und weißt du, das ist so die Message eigentlich, von, das ist das Evangelium, dass da jemand ist. Und das hat mich auch so getroffen irgendwo, weil weißt du, ich habe in dieser Zeit in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe in Ulm gearbeitet gehabt. Und ich habe lauter Menschen gesehen, lauter Leute, die so eine Lebensgeschichte hatten. Ja? Und auch in meinem alten Freundeskreis gab es manche, die so eine Lebensgeschichte hatten. Und weißt du, das waren immer so Leute, die immer gesagt haben, oh, alle anderen sind schuld an meinen Problemen, ja. Und ich sitze nur im Knast, weil. Ja? Und solche Geschichten wie, ich habe nur gemacht, weil. Ich habe meine Tochter, meine Stieftochter, ja, eine Person, an die ich denke, meine Stieftochter missbraucht, weil meine Frau hat es. Und immer so, weißt du, und so oft geht man hin und man hat ein vermurkstes Leben und man gibt allen anderen die Schuld. Ja? Und was man weitergibt, ist das, was man empfangen hat, nämlich Hass und Wut und Enttäuschung und Verbitterung und Angst. Und dieser Matthew, der genau dieselbe Geschichte hat, der genauso hätte werden können, weil er diesen Jesus erlebt hat, weil er diesen Jesus als seinen Vater kennengelernt hat, ist er jemand, der rausgehen kann und anderen von der Liebe erzählen kann, die er selber nicht erlebt hat, beziehungsweise nicht von Menschen erlebt hat, sondern von seinem Vater im Himmel. Weißt du? Das ist die Botschaft des Evangeliums. Da ist jemand, der uns annimmt, bedingungslos, wenn wir ehrlich kommen. Ja? Wir müssen kommen, wir müssen auch ernsthaft kommen. Das ist Gottes. Es gibt eine Sache, die Gott von uns erwartet. Eine einzige. Und das ist, dass wir ehrlich kommen, entsprechend seinem Opfer. Das ist sein Anspruch, ja. Wir können nicht kommen und sagen, ich nehme es mal locker beim Vorbeigehen mit. Nö, das geht nicht. Aber wenn wir sagen, hey, ich habe verstanden, was ihr für mich getan habt, ich will das annehmen, ich will entsprechend auch, ja, ich will das nehmen als ein großes, großes Geschenk und dementsprechend auch damit umgehen, dann sind wir eingeladen von Gott, das auch zu erleben. Und so zu werden wie dieser Daniel oder wie ein Matthew, die verändert werden und die am Schluss aus dem tiefsten Tal ihres Lebens hineinkommen in eine unglaubliche Freude und Begeisterung und in den Frieden mit Gott. Musik